Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 20. Juni 2024. Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Nacht, die vielleicht etwas kurz ausgefallen ist, nach diesem Thriller an der Fußball-EM zwischen der Schweiz und Schottland. Am Schluss konnten die Eidgenossen ein 1:1 über die Zeit würgen. Es ist nicht so gelaufen, wie sich die Schweizer das erträumt hatten nach diesem grandiosen, furiosen Sieg gegen die Ungarn. Man ist vielleicht etwas übermütig, vor allem auch von Seiten der schweizerischen Reporter da, der SRG-Reporter, ist man vielleicht etwas übermütig in diesen Match eingestiegen. Die Schotten hatten ja eine fürchterliche Klatsche eingefangen zum Start, 5:1 gegen Deutschland. Man hat sie vielleicht innerlich etwas abgeschrieben, nicht ganz so ernst genommen. Doch diese Schotten sind also Braveheart-mäßig da auf den Rasen getreten mit einem sehr zerstörerischen, aufsässigen Spiel. Wenn ich sage zerstörerisch, dann einfach insofern, als sie da sehr wirksam die Kreise der schweizerischen Schönspieler, es sind eben auch technisch vielleicht elegantere und versiertere Cracks, die da bei den Schweizern spielen, aber die haben das sehr, sehr gut gemacht. Also wenn ich Zerstörung sage, meine ich das nicht im abschätzigen Sinn, sondern einfach eine wirksame Zerlegungsstrategie der schweizerischen Ballstaffetten, des schweizerischen Ballballetts, das wir da gesehen haben gegen Ungarn. Sie sind dann in Führung gegangen mit einem Glückstor, ein Eigentor von Fabian Schär, der sich im Vorgang der Partie dann vor allem darauf konzentriert hat, immer wieder den Kopf anzuschlagen mit anderen schottischen Spielern. Also fast etwas merkwürdig, wie sich das in diesem Bereich dann entwickelt hat. Doch in der 26. Minute ein absolutes Wahnsinnstor von Zerdan Shaqiri, der aus dem Nichts gewittert hat, dass da ein Fehlpass kommen könnte, ein schottischer, eine etwas abstruse Situation. Er sieht das, sprintet nach vorne, haut auf den Ball und hämmert den also millimetergenau ins Lattenkreuz. Ein Tor für die Geschichtsbücher. Und dieser Geniestreich, dieser Genieblitz hat einmal mehr aufleuchten lassen, was für ein unglaubliches Talent in diesem Spieler steckt. Das grenzt an die Wunderbarkeit des fußballerischen Wahnsinns, der eben in solchen Momenten aufleuchten kann. Zerdan Shaqiri, der ja keine besonders ersprießliche Saison hinter sich hat. Es gab viele Spekulationen über seinen Fitnesszustand und so weiter. 1:1 in der 26. Minute. Dann muss ich sagen, bin ich etwas müde geworden, bin ich weggedämmert, musste ich gegen den Schlaf kämpfen, kann mich aber erinnern, wage, dass ich so gegen Spielschluss wieder aufgewacht sein muss und realisiert habe, dass es bei diesem 1:1 geblieben ist, bevor ich dann endgültig den Schirm zumachte, um heute Morgen einigermaßen fit zu sein. Also ein harziges Spiel, die Schweizer vielleicht mit allzu viel Respekt unterwegs und eben die Schotten Braveheart mäßig, da aus dem Hochland sind sie über die Schweizer hergefallen und man hat das nicht erwartet. Sie haben sicherlich eine sehr gute Partie gespielt, diese Schotten. Einigen Fehlern allerdings auch die Schweizer zu verunsichert, hat da vielleicht der Stimmung nach Ungarn etwas einen Dämpfer gegeben. Jetzt das große Aufeinandertreffen gegen Deutschland am 23. Juni, 500 Jahre Missverständnis, die Geschichte zwischen Deutschland und der Schweiz. Mal sehen, werden vielleicht in den nächsten Tagen auch noch das eine oder andere Wort darüber verlieren. Die neue gedruckte Weltwoche erscheint heute. Schnallen Sie sich an, die größte Bandbreite an Autoren und Meinungen, die ich während meiner Amtszeit je in diesem Blatt gesehen habe. Ich bin begeistert. Das ist Journalismus. Eben nicht diese Schützengrabenmentalität, diesen Ausgrenzungsfimmel, sondern das volle Eintauchen in die komplexe, widersprüchliche, faszinierende, zum Teil auch bestürzende und aufwühlende und absurde Vielfalt der menschlichen Angelegenheit. Das Gewusel auf diesem Planeten ist ja auch etwas immer wieder Tröstliches, was da eben an unterschiedlichsten Sichtweisen möglich ist. Das muss der Journalismus nach vorne bringen. Nicht einfach immer nur das bestätigen, was man sowieso für richtig erachtet. Die Vielfalt der Welt, die gilt es zu entdecken. Und das haben meine Kollegen mit dieser Ausgabe gemacht. So etwas, ich wage diese kühne Behauptung, so etwas könnte es in keiner anderen Zeitung auf dieser Welt geben. Ich fange mal an. Ihr Europäer tut uns leid. Das ist die Titelgeschichte. Ihr Europäer tut uns leid. Das Titelbild übrigens ist gezeichnet von mir und meinem Handy. Ich habe da einen Auftrag gegeben an ein Chat-GPT-Programm und habe gesagt, so ging das, ein russischer Bär mit Sonnenbrille wie der Captain Baloo aus dem Dschungelbuch vor einer Basilika. Und das ist dann herausgekommen, also ein Symbol für einen russischen Exponenten, Zitat, ihr Europäer tut uns leid, Wladimir Solovyov, jüdischer Superstar der russischen TV-Talkshows über Putin, den Krieg und die Lage der Welt. 50 Millionen Zuschauer soll dieser Talkshow-Moderator in Moskau haben, eigene Produktionsfirma. Bei uns gilt er als der große Propagandist des Kreml, als dieser verrückte Dr. Strangelove des russischen Fernsehens, der Wahnsinnige, der einstmals forderte, Großbritannien in einer radioaktiven Monsterwelle zu versenken. Ich habe ihn darauf angesprochen, was er mit solchen Vergleichen meint und wie er sich selber definieren und beschreiben müsste. Man darf sich eben nicht nur mit der eigenen Propaganda auseinandersetzen, meine Damen und Herren, sondern man muss sich eben auch mit der Propaganda der anderen auseinandersetzen. Und wir haben eben leider auch bei uns in diesen kriegerischen Zeiten allzu viel Propaganda. Also hier einmal die ganz andere Sicht, das ist etwas für belastbare Nerven, um es mal so auszudrücken. Dann der Kontrapunkt, meine ukrainische Woche, Würdigung der Schweizer Außenpolitik. Erik Nussbaumer im großen Interview mit meinem Kollegen Marcel Odermatt. Erik Nussbaumer musste viel Kritik einstecken, übrigens auch von mir in dieser Sendung, aufgrund jener entgleisten Sicherheitsdispositive als Anlass des Bundeshausbesuchs des ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk. Das hier nun also hat Erik Nussbaumer, der Nationalratspräsident, die Möglichkeit, seine Sicht darzulegen, auch auf den Bürgerstock. Fußball war unser Leben. Meine Leidenschaft für Deutschlands Nationalmannschaft. Was glauben Sie, wer hat diesen Aufsatz geschrieben? Björn Höcke, der hochumstrittene deutsche Politiker. Jetzt werde ich vermutlich auch vom Verfassungsschutz überwacht. Aber ein hervorragend geschriebener Artikel. Überzeugen Sie sich selbst, Björn Höcke über Fußball. Ich glaube, das hat es noch gar nie gegeben. In der Bundesrepublik wäre das undenkbar, unmöglich. Das wäre gleichsam verboten, nicht von dem Gesetzbuch her, aber weil die Journalisten gar nicht das machen würden, sie würden das als intellektuellen Skandal empfinden. Vielleicht ist sie auch einer, aber auf jeden Fall hochinteressant, was Björn Höcke über den deutschen Fußball und seine Beziehung, seine leidensvolle Beziehung zur deutschen Fußballnationalmannschaft zu sagen hat. Das haben sie also sicherlich noch nie in der Öffentlichkeit gehört. Sex mit dem Prof. Ein brisantes Thema, das ja auch in den Medien immer wieder verhandelt wird, Beziehungen zwischen Studentinnen und Professoren, ja, nein, vielleicht. Und in diesen Zeiten der aufkeimenden, anschwellenden Nazi-Obsession, die wir ja vor allem auch aus unserem Nachbarland im Norden da gelegentlich auch über die Schweiz hereinschwappen sehen, ja, überall jetzt Nazis unterwegs. Deutschland zieht sich ja da sozusagen in Belagerungszustand gegen Nazis, hat unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann, da sind wir dann gleich im nächsten Giftschrank drin, die besten Nazi-Witze versammelt, um dieser geballten Ernsthaftigkeit hier mit etwas Unernst, mit qualifiziertem Humor entgegenzuwirken. NATO-Pudel, Hubert Moser über die Ausweitung der Kampfzone unter Schweizer Diplomaten. Dann große Berichte über Pompeji von Urs Gehriger. Oskar Lafontaine widmet sich dem geopolitischen Geschehen. Glenn Deason, meisterhaft, dieser Geostratege an einer norwegischen Universität mit einer neuen Publikation hervorgetreten. Beat Schneider, der einstige Gründer, Mitgründer der progressiven Organisationen der Schweiz, heute publizistisch tätig, vor allem über China, schreibt über Taiwan. Meine Damen und Herren, also mehr Meinungsvielfalt geht schon fast nicht. Natürlich geht noch mehr Meinungsvielfalt und ich kann Ihnen versprechen, wir werden da weitermachen. Ebenfalls mit im Angebot unsere Sonderbeilage Weltwoche Grün. Unsere Welt wird immer grüner, wird wieder grüner, unsere Welt wird wieder grüner. Mehr aufforsten, weniger abholzen. Eine wunderbare Kontraakzentuierung gegenüber dem ökologischen Deprotainment, das wir auf allzu vielen Kanälen derzeit beobachten können. Steigen wir ein in die Nachrichten des heutigen Morgens. Wichtig in den Schlagzeilen: Putin schließt Pakt mit Kim Jong-un. Das wird natürlich bei uns kritisch gesehen in der Tagespresse. Mir fällt dazu einfach auf, dass sich wie zwei verschiedene Weltentwürfe gegenüberstehen. Wir sozusagen im Westen, wir stehen im Banne unserer eigenen Werte, unserer eigenen Überzeugungen, die wir alternativlos gelten lassen wollen. Staatsmänner wie Putin, Herrscher wie Putin, andere auch Xi Jinping, die scheinen eher von einem am 19. Jahrhundert, von einem realistischen Modell der internationalen Beziehungen beseelt zu sein, insofern als sie Beziehungen mit Staaten machen, ohne auf die innere Beschaffenheit dieser Staaten einwirken zu wollen. Das ist ja der große Unterschied zwischen dem amerikanischen Imperialismus und dem chinesischen und dem russischen Imperialismus, wenn man das Imperialismus nennen will. Die Amerikaner möchten ja ihre Werte verbreiten, und bist du nicht willig, so muss man es halt mit etwas handgreiflicheren Methoden versuchen, während die Chinesen vor allem, die Chinesen sind hier die Meisterschachspieler, aber eben auch die Russen, ja, die kommen aus einer anderen, aus einer konservativeren Welt, eben des 19. Jahrhunderts, der Machtbalancen, wo man gesagt hat, zwischen den Großmächten herrscht eine Art Dschungel, wir müssen uns verständigen, wir müssen uns gegenseitig in Schach halten, aber wie jeder Einzelne sein Land regiert, das interessiert uns weniger. Also hier prallen unterschiedliche geopolitische Entwürfe auch in dieser Hinsicht aufeinander. Dann der Bundesrat kommt nun also mit seinem Gegenvorschlag gegen diese SRG-Halbierungsinitiative, die die Gebühren, die Zwangsgebühren auf 200 Franken senken möchte, jährlich. Der Bundesrat sagt 300, mehr runter wohl er nicht, aber klar ist, dass diese SRG sparen soll. Und erfreulich ist, dass in den Schweizer Medien die Heiligsprechung der SRG allmählich nachlässt. Ich habe einige Artikel gelesen heute Morgen, die gesagt haben, weniger SRG ist mehr. Das also die Erwartung in den Medien, die da formuliert wird, zumindest an prominenter Stelle. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Politik und da vor allem die Mitte-Links-Politik, und die wissen ganz genau, dass das Schweizer Fernsehen sozusagen ihr propagandistischer Hauskanal ist. Deshalb werden die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, hier eine Schwächung aus ihrer Sicht der SRG voranzutreiben. Sie sehen sich natürlich als wohltätige Geldgeber. Im Gegenzug bekommen sie sehr viel Sendezeit. Das gilt für alle Parteien außer die SVP. Bohm Schneider greift im Milliardenstreit durch. Ein neues Kapitel bei diesem Prämiendebakel, eine Maßnahme, die in dieser immer labyrinthischeren Gesundheitsbürokratie ergriffen wird. Mein Vertrauen, dass sich damit die explodierenden Prämien sinken lassen werden, kontrollieren lassen werden, das hält sich in Grenzen, weil das ganze System ist eben seit der Einführung der obligatorischen Krankenkasse aus dem Fugen geraten. Seitdem hat eben niemand mehr einen Anreiz zu sparen, und weil die Kosten dann am Schluss sozialisiert werden, verteilt werden. Ja, will eben am Schluss jeder Ferrari fahren, aber nur den VW bezahlen, und niemand merkt eben direkt bei sich den Druck auf den Portemonnaie. Die Schmerzen werden da sozusagen durch diese Prämienerhöhungen schweizweit verteilt. Also hier fehlt eben die Kostenwahrheit, hier fehlt die, die Bereitschaft zur Marktwirtschaft oder zu mehr Marktwirtschaft. Wie man das Ganze lösen könnte, da bin ich natürlich überfragt. Ich bin erst halbwegs in der Lage, hier etwas die Probleme zu sehen. Der öffentliche Verkehr könnte in den nächsten 10 Jahren 30% teurer werden. Wissen Sie warum? Ja, aufgrund der Klimarettung, die sich die Schweiz da auf die Fahnen geschrieben hat. Man muss natürlich jetzt all diese Dieselfahrzeuge, obwohl der Dieselmotor ist ja eine großartige Erfindung, ist ja völlig unglaublich, wie man das eigentlich kaputt gemacht hat. Die Dieselfahrzeuge müssen jetzt auf Elektrostrom umgerüstet werden. Gleichzeitig aber lesen wir noch, die Bauern müssen 230 Millionen Franken sparen. Bei den Bauern kann man immer sparen. Bei den Krankenkassenprämien geht das nicht, beim öffentlichen Verkehr geht das nicht, bei den Sozialausgaben geht es schon gar nicht. Die Sozialausgaben sind ja mittlerweile über 20% des Bundeshaushalts. Früher war das einmal das Armeebudget. Heute sind die Sozialausgaben unkontrolliert, da einfach auf dem Vormarsch. Aber nein, bei den Bauern, da muss jeder Rappen umgedreht werden. Und die Medien machen auch noch mit. Und Sie merken auch hier wieder an der Sprache, wie einseitig berichtet wird. Das heißt immer die Landwirtschaftslobby. Die Landwirtschaftslobby, die böse Landwirtschaftslobby. Haben Sie eigentlich schon mal etwas von einer Soziallobby gehört? Von einer Asyllobby? Von einer Staatsausgabenlobby? Von einer Staatslobby? Da merken Sie eben, wie schon mit Begriffen Politik gemacht hat. Dann ist mir ein Zitat aufgefallen heute Morgen in der NZZ. Der Chef der Freidenker, Andreas Kyriakou, hat sich für eine Trennung von Kirche und Staat eingesetzt. Das wäre zu diskutieren, das wäre vielleicht sogar zu begrüßen. Ein interessantes Thema. Ich neige auch zu dieser Vorstellung, man sollte Kirche und Staat trennen. Jetzt tritt er ab und er sagt, also er wird da zitiert, gibt es den Yeti unplausibel, gibt es Gott noch viel unplausibler. Genau umgekehrt. Ein Yeti ist viel unplausibler als Gott. Und ich sage immer, wenn man nichts glaubt, also wenn man nicht daran glaubt, dass es da draußen irgendeine allmächtige, schöpferische Instanz gibt, die dem Menschen positiv zugeneigt sein soll. Wenn man glaubt, das gibt es nicht, ist alles Zufall, ist sozusagen eine Zufallsmechanik, eine Zufallsdynamik, die eingesetzt hat. Also um so etwas zu glauben, wenn man sich die Unendlichkeit des Universums vor Augen führt und dann diesen Stern, Erde, es gibt ja viele unbeseelte Sterne, Gedanken Gottes könnte man sie nennen, und es gibt diesen belebten Stern mit der Menschheit, wo ja der liebe Gott, wenn man an ihn glaubt, es den Menschen selber übertragen hat, den Weg zur Seligkeit zu finden. Darum haben wir natürlich hier immer dieses gewaltige Tohuwabohu. Aber wenn man sich das mal vorstellt, dass es das gibt und nicht einfach nur nichts, ja, dann brauchst du ja einen unendlichen Glaubenssprung, um anzunehmen, das kann nur alles Zufall sein. Also hier diese etwas flapsigen Betrachtungen, das kann ich nicht unterschreiben. Shakiris Traumtor rettet die Schweiz hier, die Schlagzeile aus dem Tagesanzeiger. Ist Sascha Rufer die richtige TV-Stimme für die Spiele des Nationalteams? Ja, es ist eine landesweite Debatte entbrannt über den Hauptkommentator des Schweizer Fernsehens, Sascha Rufer. Ich bin als Sportjournalist noch im Geist des Schweizerischen Hochdeutsch erzogen worden. Und das, was Sascha Rufer formuliert, hätten wir damals bei der NZZ als Teutonismus bezeichnet. Er scheint da doch etwas beeinflusst zu sein von dieser deutschen Reporterkultur, und manchen ist das etwas zu laut und etwas zu enthusiastisch und emotional. Aber ungeachtet all dessen muss ich sagen, großer Respekt für Sascha Rufer, denn er gehört zu den originellen, zu den kreativen Wortschmieden da in der Sportjournalistik, und er ist auch sprach- und formulierungssicher. Die Gefahr, dass man sich in den Bildern vergreift, dass der Humor fällt, die Selbstironie, dass das eben nicht mehr mitschwingt, die ist sehr, sehr groß, und er bringt diesen Resonanzraum eben auch noch mit, ähnlich wie früher natürlich der unvergleichliche Bernard Turnher, der das noch eine Spur eleganter und sophistizierter gemacht hat. Aber Sascha Rufer ist schon eine Potenz da am Bildschirm, das muss man sagen. Er ist ein starker Kommentator, wie überhaupt das Schweizer Fußballteam des Fernsehens. Rainer Maria Salzgeber, dann der Benny Huckel, der Chef Walter Mia, bitte behaften Sie mich nicht, die machen einen sehr, sehr guten Job. Nur das Volk oder auch die Stände, Konflikt im Bundesrat wegen EU-Abstimmung. Der Nebelspalter hat da etwas Interessantes aufgedeckt, und zwar ein Gutachten aus dem Justizdepartement von Beat Janz. Dort werden Planspiele gemacht, dass man die bilateralen Verträge, drei, die ja gar nicht bilaterale Verträge sind, weil sie eben das bilaterale Verhältnis, da fängt eben der Wort Betrug auch schon an, bilaterale drei, ein Gaunerwort. Bilateral heißt zweiseitig auf Augenhöhe, aber diese neuen Verträge der EU sind eben Kolonialverträge. Sie möchten, dass die EU in der Schweiz Gesetze erlassen kann, mit ihren Gerichten letztinstanzlich entscheiden kann und eben auch Sanktionen verhängen können darf. Das ist ganz entscheidend. Also das Machtgefüge, das Gefälle würde sich verändern zugunsten der Schweiz. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass es, sollte es zu so einem Vertrag kommen, zwingend eine Volksabstimmung mit Volksmehr und Ständemehr geben soll, also ein obligatorisches Referendum. Aber in Bern versuchen sie natürlich hier nur das Volksmehr zu bringen, die Hürden zu senken. Und jetzt gibt eben zu reden ein Gutachten aus dem Justizdepartement von Beat Janz, das allerdings noch unter Verschluss gehalten wird. Es gibt offensichtlich Widerstand im Bundeshaus, im Bundesrat. Mitte-Chef fordert Rücktrittsverbot für Bundesräte. Der Gerhard Pfister möchte es den Mitgliedern der Landesregierung verbieten, vorzeitig zurückzutreten. Das ist ein auffälliger Tischgesprächsvorschlag, könnte man sagen. Da kann man darüber diskutieren, aber ich halte das für falsch. Ein Bundesrat muss doch, wenn er merkt, dass etwas, dass ihm aus welchen Gründen auch immer die Fälle davon schwimmen, seine Autorität dahin ist, muss er doch zurücktreten können. Seine Partei muss auch die Chance haben, hier die Positionen dann entsprechend zu besetzen. Wladimir Putin, der russische Präsident, ist übrigens nach seinem Nordkorea-Besuch jetzt in Vietnam angekommen, in diesem hochdynamischen südostasiatischen Land. So, ich verabschiede mich jetzt fürs Erste, sammle mich, um die internationale Ausgabe zu präsentieren. Hoffe, Sie sind dann auch dabei. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und danke für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich gleich zurück.